Public... was? Public Disgrace, schimpfte sie, nahm sich ihre Zahnspange aus dem Mund und warf sie auf den Boden zu der Brille, die ihr aus dem Gesicht geschlagen worden war. Fassungslos beobachtete Ben die wundersame Verwandlung. Aus dem Mädchen war eine junge Frau geworden, aus dem Opfer eine wütende Furie. Öffentliche Demütigung, übersetzte er in Gedanken und verstand immer noch nicht, was sie ihm klarzumachen versuchte.
Das ist eine SM-Spielart. Noch nie was davon gehört?
Nein, tut mir leid, da habe ich wohl eine Bildungslücke. Ben wusste, dass es Menschen mit Vergewaltigungsfantasien gab, und er ahnte, dass die Pornoindustrie diesen Trend mit Fetischstreifen bediente, die wie zufällig gefilmt auf einem Parkplatz inszeniert wurden. Er hätte nur nie davon geträumt, einmal eine unfreiwillige Nebenrolle in solch einem Film zu spielen. Und die in dem Auto, die hatten die Kamera?
Ja, und jetzt sind sie mit meiner Kohle abgehauen, weil du ihnen den Dreh versaut hast, du Arsch!
Ben rieb sich die Stelle, wo der Fischbauch ihn getroffen hatte, und wurde nun selbst wütend. Okay, ich verstehe, dass ihr für solche Filme keine offizielle Drehgenehmigung beantragen könnt. Und ich bin auch ganz bestimmt nicht prüde. Es ist ein freies Land, jeder so, wie er will. Aber verdammte Axt, was soll das mit der Acht? Ist das ein Erkennungszeichen in der Szene oder was? Sie zuckte mit den Schultern.
War die Idee des bekloppten Regisseurs. Wollte den Achtnacht-Hype ausnutzen für die Promo.
Sie warf einen Blick auf die Uhr an ihrem Handgelenk und wurde auf einmal nervös.
Muss nach Hause, sagte sie und wandte sich ab.
Moment mal, Achtnacht?
Irgendwo hatte Ben das Wort schon mal gehört.
Was bedeutet Achtnacht? Fragte er die Frau, die ihn ansah, als wäre sie sich nicht sicher, ob er sie veräppeln wollte oder schwachsinnig war.
Alter, auf welchem Planeten lebst du eigentlich?
Hey, Papa!
Jule kam auf ihn zugerannt. Sie lachte und stolperte beinahe über die eigenen langen Beine. Dann sprang seine Tochter ihm regelrecht in die Arme. Ben konnte ihr Herz schlagen hören, als er Jule an sich drückte.
Hey, Kleines, sagte er.
Du wolltest mich doch erst morgen besuchen.
Freust du dich nicht?
Doch, natürlich.
Aber du siehst müde aus. Hattest du einen schweren Tag?
Ach, frag bloß nicht. Erst hat man mich gefeuert, dann verprügelt.
Ich hab dich so vermisst,
sagte er. Und wie immer, wenn er bei Jule war, versuchte er, die Außenwelt auszublenden. Das Stimmengewirr auf dem Gang, den Geruch nach Desinfektionsmitteln, das Pumpen des Beatmungsgeräts. Vergeblich.
Von Besuch zu Besuch schaffte er es immer seltener, sich in seinen Tagträumen am Krankenbett zu verlieren.
Heute zog ihn das Klingeln seines Handys in die Realität zurück. Eine Realität, in der seine 19-jährige Tochter nie wieder auf eigenen Beinen würde laufen können. Selbst dann nicht, wenn sie aus dem künstlichen Koma erwachte, in dem sie nun schon seit fast einer Woche lag.
»Hey Jenny«, begrüßte Ben seine bald Ex-Frau.
»Was gibt's?«
»Du bist bei ihr?«
»Ja, wo bist du denn?« Seitdem Jule vor 6 Tagen eingeliefert worden war, hatte ihre Mutter kaum das Krankenhaus verlassen.
»Unterwegs«,
wich sie ihm aus, was Ben verwunderte. Sie waren zwar getrennt, sich aber immer noch freundschaftlich verbunden. Vielleicht etwas mehr als das. Ben strich eine schlaffe Strähne von Jules blonden Haaren aus ihrem reglosen Gesicht. Wie immer, wenn er sie so sah, haderte er damit, dass es keine göttliche Gerechtigkeit gab. Sonst würden die Magensonden und Blasenkatheter in ihm und nicht in seiner Tochter stecken. Immerhin war er schuld daran, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Alles wäre anders gekommen, hätten sie vor 4 Jahren ein Taxi genommen. Aber Ben liebte seinen frisch erstandenen Carmangia, ein rotes Cabrio aus den 60ern, und er fuhr es bei jeder Gelegenheit. Leider auch an diesem Tag. Jule war bei den Aufnahmen in den Hansa-Studios dabei gewesen, und er hatte Jenny versprochen, es rechtzeitig zum Abendessen nach Hause zu schaffen. So kam es, dass Jule vorne saß, während John John sich auf die hintere, enge Sitzbank des Oldtimers quetschte. John John, der eigentlich Ulf Bockel hieß, war der neue Manager von Fast Forward und hatte versprochen, sie ganz groß rauszubringen. Er finanzierte das erste Studioalbum und war damit der wichtigste Mann ihrer Band. Beim ersten Mal dachte Ben noch an ein Versehen, wie Jule vermutlich auch, deren Mund vor Überraschung offen stehen geblieben war. Beim zweiten Mal verlor Ben die Fassung.
»Du perverses Schwein!«
hatte er gebrüllt und sich auf der Leipziger Straße nach hinten umgedreht.
zu dem feist grinsenden Manager, der entschuldigend die Hände hob. Als könnte es irgendeine Entschuldigung dafür geben, die Brüste seiner 15-jährigen Tochter zu kneten.
»Hey, ist doch nur Spaß«, hatte John John gesagt.
Dann hatte Jule geschrien. Aber es war schon zu spät.
Um der Mutter mit dem Kinderwagen an der Ampel auszuweichen, musste Ben nach links ziehen, auf die Gegenspur.
Bis heute war nicht geklärt, ob Jule den Gurt nicht richtig einrasten ließ oder ob John John ihn während seiner Untouch-Versuche gelöst hatte. Jedenfalls wurde Jule aus dem Wagen geschleudert, als sie frontal gegen den Mercedes stießen. »Es ist ein Wunder, dass sie noch lebt«, hatten die Ärzte gesagt. Jules Beine hatten unterhalb der Knie amputiert werden müssen. Ben hatte sich das Schlüsselbein, John John leider nur die Hüfte gebrochen. Noch vom Krankenbett aus putschte er Ben aus der Band. Er erklärte den anderen, Ben wäre ein verdammter Irrer, grundlos im Wagen ausgerastet und nicht tragbar für die Gruppe. Ben stellte daraufhin die Band vor die Wahl. Entweder ihr arbeitet mit diesem Verbrecher weiter oder ihr haltet zu mir. Sie wählten den Mann mit dem Plattendeal und ließen ihn fallen. Jennifer war zu diesem Zeitpunkt noch zu sehr geschockt, um ihn zu verlassen. Selbst als am nächsten Tag das Jugendamt vor der Tür stand und von ihr wissen wollte, ob Ben sich jemals unsittlich ihrer Tochter genähert habe. Denn kurz vor der ersten Operation hatte Jule den Ärzten gesagt, er hat mich angefasst. Später, als sie wieder die Augen öffnen konnte und ihre Unterschenkel nicht mehr fand, vermochte Jule sich an nichts mehr zu erinnern.